Liebe Geschwister, wir hören heute eine übersetzte Predigt von Henk Moormann und das Thema heißt Ein- und Ausgehen. Und dabei lese ich eine Geschichte aus Johannes 10. Johannes 10, die Verse 1 bis 15. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht zur Tür hineingeht in den Schafstall, sondern steigt anderswo hinein, der ist ein Dieb und ein Räuber. Der aber zur Tür hineingeht, der ist der Hirte der Schafe. Dem macht der Türhüter auf, und die Schafen hören seine Stimme. Und er ruft seine Schafen mit Namen und führt sie hinaus. Und wenn er alle seine Schafe hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her, und die Schafen folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme. Einem Fremden aber folgen sie nicht nach, sondern fliehen vor ihm, denn sie kennen die Stimme der Fremden nicht. Dies Gleichnis sagte Jesus zu ihnen, sie verstanden aber nicht, was er ihnen damit sagte. Da sprach Jesus wieder, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir gekommen sind, die sind Diebe und Räuber, aber die Schafe haben ihnen nicht gehorcht. Ich bin die Tür, wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden, und er wird ein- und ausgehen und Weide finden. Ein Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genügen haben sollen. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling aber, der nicht Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf stürzt sich auf die Schafe und zerstreut sie. Denn er ist ein Mietling und kümmert sich nicht um die Schafe. Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen. Und die Meinen kennen mich. Wie mich mein Vater kennt, und ich kenne den Vater, und ich lasse mein Leben für die Schafe. Bis dahin diese ganz bekannte Geschichte. Und wie ich schon sagte, eine ganz bekannte Geschichte, wenn jemand durch mich hineingeht, wird selig werden. Der ist errettet. Ich denke, dass jeder Mann hier vom Herzen sagen kann, ich bin hineingegangen. Jesus ist für mich die Tür gewesen und ich habe durch ihn wieder den Weg zum Vater gefunden. Er hat die Versöhnung zustande gebracht, damit es nun gut ist zwischen mir und Gott. Ich bin drinnen. Das sagen Menschen öfters, nicht wahr? Sorge dafür, dass du drinnen bist. Und das ist auch so. Denn Jesus sagt, wer durch mich hineingeht, wird errettet werden. Aber dann sagt Jesus, wenn du drin bist und errettet, dann wirst du ein- und ausgehen. Und das kommt direkt hinterher. Es hört nicht auf mit hineingehen und errettet werden. Wenn du drin bist, dann ist alles in Ordnung, denken wir oft. Und das ist auch so. Aber direkt hinterher sagte Jesus, er wird nicht nur eingehen, sondern auch ausgehen. Woran denkst du beim Hineingehen? Ich würde sagen, drinnen ist es sicher, dort ist es warm, beschützt. Da hast du Sicherheit. Draußen sind die Wölfe, lasen wir gerade. Drinnen bist du geschützt und es ist so vertrauensvoll. Alles hat seinen Platz. Feste Reihenfolge, du weißt, was kommt, du brauchst keine Angst zu haben vor Überraschungen, denn Überraschungen sind störend. Drinnen ist alles übersichtlich, vertrauensvoll, so einfach, so wie man es von zu Hause her gewöhnt ist. Das gibt ein ruhiges Gefühl und glücklicherweise ist in unserem Leben vieles normal. Wenn alles fremd wäre und alles neu ist und es immer wieder Überraschungen gibt, kommt man schnell durcheinander. Das kann man gar nicht richtig verarbeiten. Das kostet viel Energie. Also, es ist nichts Schlimmes, wenn uns Dinge vertraut und gewohnt sind. Drinnen hat auch zu tun mit der Kammer, das Verborgene. Deine Kammer, wie es Matthäus 6, Vers 6 sagt. Der intime Umgang mit deinem Vater, dass du zusammen mit ihm etwas teilen kannst. Oder dass du nur ganz still bist und weißt, wir sind zusammen. Und das genügt mir. Die intime Vertrauensbeziehung. Drinnen hat zu tun mit Ausruhen, mit Erholen und so gesagt Wiederkauen, Überdenken über das, was du so erfährst und welche Eindrücke du darüber gewonnen hast. Was über dich gekommen ist und wie du damit umgegangen bist und dass du darüber nachdenkst, wie du vielleicht anders hättest reagieren sollen oder vielleicht überhaupt nicht reagieren sollen. Das meine ich mit Wiederkauen. Das tust du alles drinnen und darum musst du auch hineingehen. Aber nicht nur eingehen, auch ausgehen. Steht da ganz klar beschrieben. Ein- und ausgehen. In dem Abschnitt, den wir gelesen haben, gibt es zwei Bilder. Das eine Bild zeigt, ich bin der Hirte, der Türhüter, öffnet mir. Ich komme und hole meine Schafe, ich führe sie hinaus. Und ein anderes Bild, ich bin die Tür. Und durch mich gehen die Schafe ein und aus. Also in dieser einen Geschichte gibt es zwei Bilder. Die solltest du auseinanderhalten, denn Jesus kann nicht gleichzeitig die Tür sein und der Hirte, der durch die Tür hindurchgeht. Und achte nun mal auf die Reihenfolge, das ist merkwürdig. Jesus sagt, wer durch mich hineingeht, ist gerettet und er wird ein- und ausgehen. Es geht also über jemand, der gerade hineinkommt und also drinnen ist. Und das Erste, was du dann tun kannst, ist nun hinausgehen, nicht eingehen. Eine andere Übersetzung sagt, wer durch mich hineingeht, ist errettet und wird rausgehen und unbesorgt sein. Das finde ich eigentlich logischer, denn es ist keine enge Angelegenheit mehr, um herauszugehen. Nein, das kann man in aller Ruhe tun. Weil du weißt, mein Fundament ist drinnen und ich bin errettet. Also, ausgehen, sagte Jesus, nicht nur eingehen, sondern auch ausgehen. Woran denkst du denn beim Ausgehen? Rausgehen ist das Entgegengesetzte von reingehen, von drinnen sein. Es ist das ganze Beschütztsein loslassen. Nicht wegwerfen, denn du brauchst diesen Schutz sehr wohl. Aber in einem bestimmten Moment loslassen und in den Raum hineingehen, den Jesus für dich zustande gebracht hat, der Jesus für dich zur Verfügung gestellt hat. Ja, vielleicht die ganze Sicherheit jedoch einmal versuchen loszulassen. Nicht, dass du Gott loslässt, natürlich nicht. Aber wohl, dass du dich loslässt von den Gedanken, Gott ängstlich festhalten zu müssen. Dich an ihm festklammern zu müssen. Einmal hörte ich in einem Bild, daran kann ich mich immer wieder erinnern. Es ging über ein Vater und zwei Kinder, die sich in der Nähe vom Meer aufhielten. Du kannst es dir gut vorstellen, das Meer, der Strand, die Dünen, und der Vater steht noch am Strand auf einer Düne. Ein Kind spielt etwas weiter am Strand in der Nähe der Wellen und das andere Kind klemmt sich fest am Vater. Er hält sich ganz fest am Bein seines Vaters. Und der Vater sagt zu ihm: Junge, geh doch auch spielen. Tu, was dir gefällt. Ich behalte dich im Auge. Du brauchst mich nicht so festzuhalten. Ich halte dich fest, gehe in die Freiheit. Und wisset, dass ich dich nicht aus den Augen verliere. Und wisset, wenn du mich brauchst, dann werde ich da sein. Du brauchst nur zu rufen, sogar das nicht einmal, denn ich sehe dich, ich wache über dich. Das gibt mehr Raum in deinem christlichen Leben. Denn du weißt, es ist nicht nötig, dass ich Gott so fest umklammere. Wir gehören ja zusammen, was auch geschieht. Das ist eine Tatsache. Daran kann keiner was ändern. Und das ist, was Gott betrifft, unbedingt. Und also nicht abhängig von der Tatsache, ob ich wohl ganz nah bei ihm bleibe. Nein, wenn du auf diese Art und Weise ganz nah beim Vater bleiben willst, dann kann das eine Art Krampf bewirken in dir, dass du denkst, ich muss ganz nah beim Herrn bleiben und ich muss aufpassen, dass ich mich nicht von ihm entferne. Denn wer weiß, tue ich etwas, was nicht gut ist, oder vielleicht passiert mir dann etwas. Das ist nicht, was Gott von uns verlangt. Gott ist ja so großzügig. Ich denke, das ist, was Gott zu uns sagt. Ich bin unbegrenzt, beschränke mich also nicht und beschränke dich selbst auch nicht. Sei überzeugt von meiner Treue und sei überzeugt von meiner Wachsamkeit über dein Leben. Sei davon überzeugt, dass ich auch der feste Grund deiner Existenz bin. Was du auch tust und wo du auch bist, wenn du sogar irgendwo hingehst, was dir später leid tut und du sagen musst, das war nicht weise, das hätte ich besser nicht gemacht, das war wirklich falsch, dass du dann doch weißt, dass der Herr sagt, aber ich war bei dir. Ich kenne deine Gesinnung und ich rechne es dir nicht an. Das gibt Raum und du wagst es, hinauszugehen in Freiheit. Hinausgehen, das heißt auch, das Vorhergesagte, das Festgesetzte, Strukturierte loszulassen. Ich werde fast sagen, das Mechanische. Denn es gibt viele Christen, die ein Glauben haben für drinnen. Und das ist ein Glauben, wobei alles ganz genau festgelegt ist. Ein Glaube, der sagt, wenn du das tust, dann kannst du dich darauf verlassen, dass der Herr das tut. Wenn ich bete, dann darf ich darauf vertrauen, dass er mich hört und es auch tut, was ich frage. Hey, und wenn es nicht passiert, dann haben wir etwas falsch gemacht. Was haben wir falsch gemacht? Vielleicht haben wir noch verborgene Sünden oder haben wir wohl im Namen Jesu gebetet. Denn das System muss funktionieren. Und wenn es nicht wirkt, dann gibt es einen Fehler in unserem System, denken wir dann. Und dann fangen wir an zu suchen, wo das wohl sein könnte. Aber Gott denkt ganz anders. Unsere Logik ist vor allem eine Logik von Ursache und Folge. Die Idee, wenn du eine Münze im Automat wirfst, dann sollte etwas rauskommen. Dann sollte sich etwas bewegen. Und es sollte etwas passieren. Darauf dürfen wir uns doch verlassen. So sind doch die Verabredungen zwischen Gott und uns. Ich muss denken an ein Gerät, das in einem Laden stand, als ich noch Kind war. Eine Art Musikautomat. Mit allen Arten von Tierfiguren. Eine Affe, eine Giraffe, ein Elefant, jedes Tier hatte ein Instrument. Und wenn man dort eine Münze hineinwarf, dann fingen all die Tiere an, sich zu bewegen und Musik zu machen. Als Kind waren wir begeistert und wiederholten das dauernd. Das ist mechanischer Glauben. Viele Christen denken, wenn ich mich Gott hingebe, meinen Gehorsam oder meinen Lobpreis, dann bewegt er sich und er wird mir geben, was ich brauche. Und vielleicht gibt es immer Bibeltexte dazu, wo du dich darauf beziehen kannst. Zum Beispiel, frage in meinem Namen, was du brauchst, und es wird dir gegeben. Viele haben diesen Text über ihrem Bett hängen. Ja, aber wo steht das? Natürlich in der Bibel. Aber das ist wieder so ein Text, der aus dem Zusammenhang herausgerissen ist. Der Kontext ist die Stelle über den Weinstock und die Reben. Du kannst es lesen im Johannes-Evangelium Kapitel 15. Da sagt Jesus, ich bin der Weinstock. Wenn du in mir bleibst, so wie die Rebe am Weinstock, dann wirst du viel Frucht tragen. Es geht also um Frucht tragen. Und in diesem Zusammenhang sagte Jesus, frage, was du willst, und es wird dir gegeben. Die Frage ist also, welche Früchte will ich tragen? Und wenn ich, was das betrifft, mein Verlangen ihm vorbringe, darf ich darauf vertrauen, dass die erfüllt werden. Es ist wichtig, um die Bibeltexte nicht aus dem Zusammenhang zu ziehen, sondern in den Kontext stehen zu lassen und sie zu verstehen. Das ist so oft passiert, dass Bibeltexte links und rechts herausgenommen werden und damit ein Fundament gelegt wird für eine neue Vision oder eine Lehre, die in Menschen gut hineinpassen. Denn für jede Anschauung oder Meinung ist wohl ein Bibeltext zu finden, womit du deine Meinung unterbauen kannst, um so dein Recht haben zu beweisen. Aber jede Bibelauslegung muss mit den Grundprinzipien vom Reich Gottes übereinstimmen. Und eines dieser Prinzipien ist, dass wir einen Glauben haben zur Errettung der Seele, sagt der Hebräerschreiber in Kapitel 10, Vers 39. Und nicht einen Glauben, der unser materielles Glück verheißt oder die Lösung unserer Probleme. Also nicht der automatische, der mechanische Glaube. So wirkt Gott nicht. Nicht das Strukturierte, das Vorhersehbare, sondern den Mut haben, etwas loszulassen und vielmehr darauf vertrauen, dass Gott wahr macht, was er sagt. Nämlich, dass er für dich da ist. Denn das ist sein Name, Jahwe, ich werde da sein. Und vielleicht nicht auf diese vorprogrammierte Art, so wie wir Christen uns das ausdenken, sondern ich werde da sein zu meiner Zeit und auf meine Weise. Das wirst du erfahren, das verspreche ich dir. Ausgehen hat zu tun mit Loslösen von einem Schema. Loslösen von programmierten Denken. Ich erinnere mich selbst noch gut daran, aus der Anfangszeit, wo ich das Evangelium noch nicht kannte, dass wir Unterricht bekamen und es wurde alles schön aufgeschrieben. Und es wurde alles so übernommen, als ob man Gott in eine Art Schema hineinbringen kann. Kenntnis ist nicht falsch. Kenntnis ist gut, und unentbehrlich. Wenn du das nicht hast, dann verirrst du und wirst du ohne Zweifel auf einen Irrweg geführt oder getäuscht. Also Kenntnis ist nützlich, aber Kenntnis allein ist kein Leben. Es ist nicht das Leben. Und die Schemas und dieser mechanische Glauben ist auch kein Leben. Das Reich Gottes ist genau wie Gott selbst, immer wieder überraschend. Vielleicht müssen wir uns daran noch ein wenig gewöhnen, aber Gott lässt sich nicht programmieren. Gott ist immer wieder überraschend und immer anders, als wir uns ausgedacht haben, wie er ist. Ein gutes Vorbild ist Zachäus, der Zöllner, wovon jedermann denkt, so ein Verräter, der heult mit den Wölfen. Den lässt man doch links liegen. Mit dem wollen wir nichts zu tun haben. Aber Jesus gerade wohl. Er ist wie sein Vater ganz anders. Zachäus, heute möchte ich in deinem Hause sein. Das war für die Herumstehenden nicht nur eine Überraschung, das war schockierend. Es gibt ein Buch, das heißt Der Besuch von Adrian Plass. Es geht über Jesus, der eine Woche auf die Erde kommt. Erfunden natürlich. Aber wohl ganz besonders. Der Schreiber erzählt von Jesus, der viele Dinge tut, die genau entgegengesetzt sind von dem, was Menschen von ihm erwarten. Wenn es einen Gottesdienst gibt, dann ist Jesus da nicht anwesend. Und wenn sie ihn dann suchen, dann finden sie ihn in einer Kneipe auf der anderen Seite gegenüber der Kirche. Er hat dort ein Gespräch mit jemandem und das ist im Moment wichtiger. Ja, es gibt in dieser Gemeinde auch jemand, der homophil war. Stell dir das mal vor. Nun, das war ein echtes Problem. Was machen wir jetzt mit ihm? Denn das geht doch nicht. Wir müssen ihn aus der Gemeinde entfernen. Oder müssen wir für ihn beten? Wie geht das? Und dann kommt Jesus zu Besuch auf die Erde für eine Woche. Und wenn er in dieser Gemeinde kommt, nimmt er die Person mit, um unter vier Augen mit ihm zu reden. Und er redet mit ihm eine Stunde lang. Und wenn sie dann wieder zum Vorschein kommen, dann stehen die Menschen da und sind neugierig darauf, was Jesus wohl gesagt hat. Erzähle, sagen sie zu dem Jungen, was sagte der Herr über deine Homophilie? Es ist ein Moment ganz stille und dann sagt der Junge, darüber haben wir gar nicht gesprochen. Ich fand das so gut und überraschend, für einige vielleicht schockierend. Denn wir haben ganz schnell unser Urteil fertig. Wir wissen genau, was man bei Gott darf und was nicht. Aber Jesus ist ganz anders. Er verurteilt nicht und ist immer genau anders, als wir oft denken. Es gibt bei ihm kein Schema von akzeptabel und nicht akzeptabel. Ausgehen ist auch eine Frage, um deinen eigenen Weg zu suchen. Dein eigener Weg suchen, wovon der Herr sagt, ich mache deine Pfade gerade. Aber es sind wohl deine eigenen Pfade. Deine Wege. In Sprüche 3 lesen wir auch, auf alle deinen Wegen erkenne nur ihn. Dann ebnet er selbst deine Pfade. Aber dafür musst du heraus. Denn drinnen gibt es keine Wege. Drinnen bist du geborgen, da bist du sicher. Aber Wegen, deine Wege, die der Herr ebnen will, die sind draußen. Und draußen kannst du dich leiten lassen. Wir singen in Psalm 23, Er lagert mich auf grüne Auen. Er führt mich zu stillen Wassern. Er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit. Das ist aber draußen. Denn drinnen gibt es keine Flüsse und grüne Auen. Es gibt vielleicht etwas Heu im Stall, aber das ist was anderes als grüne Wiesen. Drinnen bist du beschützt, aber draußen kann es stürmen und regnen. Draußen kannst du den Elementen begegnen, wogegen du kämpfen musst. Und darum kannst du manchmal sagen, das ist nun nicht gerade das, was ich mir vorgestellt habe. Ich sitze lieber warm und sicher drinnen. Das ist verständlich, aber das gehört nun mal zu draußen. Und das gehört zu deinem eigenen Weg suchen. Es gehört zum Hinausgehen. Draußen ist auch das Tal der Finsternis, in dem gleichen Psalm, wo du hindurchzugehen hast. Dieses Tal ist nicht drinnen, sondern draußen. Darum bietet man nicht und niemand fragt danach. Aber in einem bestimmten Augenblick kannst du entdecken, ich befinde mich in einem Tal und es ist beängstigend dunkel. Das ist möglich. Und dann ist es wichtig, dass du weißt, es gibt einen Herrn, der sagt, auch draußen bin ich mit dir. Und vielleicht gerade draußen. Ich gehe mit dir durch das dunkle Tal und erschrecke nicht. Das dunkle Tal heißt nicht, dass du etwas falsch gemacht hast. Es widerfährt dir. Und ich stehe nicht am Ende, wo ein Licht in der Finsternis, wie ein Licht in der Finsternis, um auf dich zu warten. Nein, ich gehe mit dir durch die Dunkelheit hindurch. Ausgehen heißt auch, deine Möglichkeiten benutzen und deine Talenten, denn da wird draußen viel mehr an dich appelliert als drinnen. Draußen kommt es darauf an, was du selbst eigentlich glaubst. Und dann wirst du bemerken, dass es nicht umsonst geschrieben steht, du sollst den Herrn, deinen Gott, dienen mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Verstand und mit all deiner Kraft. Mit allem, was du als Mensch mitbekommen hast. Es ist sogar das erste Gebot, sagte Jesus in Matthäus 22, Vers 38. Und Gott hat da hohe Erwartungen. Denn als Mensch hast du viele Möglichkeiten in dir. Darüber musst du nicht zu gering denken. Unsere Kraft ist nicht so groß, aber das ist nicht so wichtig. Gottes Kraft, Gottes Geist wird dich unterstützen. Und dieser wird dir auch Ratschläge geben. Aber unterschätze nicht deine eigenen Möglichkeiten und Kräfte als Mensch. Gott macht das nicht in jedem Notfall. Nach draußen gehen heißt auch zum Vorschein kommen. Zeigen, so wie du wirklich bist. Dich manifestieren, ans Licht kommen. Denn tatsächlich ist das das große Projekt, womit Gott anfing. Lasst uns Menschen machen nach unserem Bilde und Gleichnis, sagte er im 1. Mose Kapitel 1. Und das wird schließlich so sein in Menschen, wovon Gott sagen kann, ich bin nun alles in allem. Siehe, da sind sie nun, die Menschen, nach meinem Bild und Gleichnis. Das ist nun, wo es schließlich hingeht, lesen wir in der Offenbarung. Das passiert also nur, wenn Menschen zum Vorschein kommen, offenbar werden als Menschen, die mit Gott verbunden sind und ihn durch und durch kennen. Das sind die Menschen, die also auch in der Schöpfung sichtbar machen können, fühlbar machen können, wie Gott wirklich ist, wie gut er ist und wie er voller Liebe zu seiner Schöpfung ist. Das ist deine Berufung, dann realisierst du dir, dass es nicht nur darum geht, dass es uns in unserer Ortsgemeinde gut geht, sondern dass für Gott gilt, dass er die ganze Welt liebt. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben habe. So groß ist Gottes Sicht und so weit sein Herz. Und darum ist es von großer Bedeutung, um nicht nur hineinzugehen, sondern auch hinauszugehen. Denn wie wird sonst die Welt dahinter kommen, dass er ein Gott ist, der sie, die Menschheit, so liebt? Du wirst bemerken, dass, wer nach innen ausgerichtet ist, der hat vor allem vor Augen, dass Gott sein Ziel ist. Aber wer sich ausrichtet nach außen, bezeugt auch, Gott ist meine Quelle. Das ist genau die andere Richtung hinaus. Und du gestattest auch den anderen, dass sie diese Quelle kennenlernen. Eingehen und ausgehen, sagte Jesus, und die grüne Weide finden. Ja, das ist auch nur draußen, nicht wahr? Drinnen ist keine Weide. Das heißt, draußen wirst du Nahrung bekommen. Draußen sind die Bedingungen, um zu wachsen. Draußen sind die Bedingungen, um stark zu werden. Da findest du die grüne Weide. Und das ist, was die Schafe brauchen. Ja, und was nun? Woran denkst du bei Weide finden? Denn für Schafe ist es vielleicht eine gute Idee, Gras fressen. Aber ich werde davon nicht begeistert sein. Muss ich ehrlich zugeben. Also was heißt denn eine Weide finden? Vielleicht musst du denken an das, was Jesus selbst angibt. Als er einmal zu seinen Jüngern sagte, meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat, und sein Werk vollbringen. Johannes 4, Vers 34. Das ist für mich Essen. In eine andere Übersetzung heißt es, für mich ist Essen, um den Willen zu tun, dessen, der mich hinausgeschickt hat. Da sieht man wieder das Hinaus, nach draußen. Denn eigentlich war das Leben Jesu darauf ausgerichtet, hinausgehen. Er ist durch den Vater hinausgesandt. Der ganze Bericht, so wie wir das in den Evangelien lesen, ist ein großes Zeugnis davon. Jesus zeigt, wie der Vater ist. Und regelmäßig siehst du auch, dass er auch hineingeht. Dann geht er in der Einsamkeit den Berg hinauf. Vater, jetzt muss ich mal wieder hinein, um mich bei dir zu schützen. Denn es kann schon sehr heftig sein, was alles auf dich zukommt. Eben in die Einsamkeit, in Gemeinschaft mit dem Vater, um mal wieder seine Stimme zu hören. Eingehen und ausgehen. Das zeigt sich immer wieder im Leben von Jesus. Den Willen tun von ihm, der mich hinausgesandt hat. Das gilt auch für uns. Da, wo wir sind. Auf unsere Weise. Was ist das nun, den Willen zu tun von dem, der mich gesandt hat? Ich denke, das ist genau das, was wir gerade besprochen haben. Gott, der sagt, ich möchte so gern, dass die Menschheit hört und erfährt, dass ich jedermann liebe. Darum habe ich meinen Sohn gesandt. Und jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben haben wird. Und ein ewiges Leben ist nicht nur eine Frage von ohne Ende in der Zeit. Daran denkt man oft bei Ewigkeit. Ewig heißt dann, es gibt kein Ende, es hört niemals auf. Das ist auch so, aber es bedeutet viel mehr. Es bedeutet unbegrenzt, unbeschränkt. Das ist ewig. Vollständig Leben. Denn sonst hat man schnell die Idee von ewiges Leben fängt an, wenn wir gestorben sind. Aber in diesem Moment fängt unser ewiges Leben an und hört nicht mehr auf. Nein, das ewige Leben ohne Einschränkungen fängt jetzt an. Wenn ich mein eigenes Leben sehe, dann gibt es ehrlich gesagt noch sehr viele Beschränkungen und Grenzen. Also was das betrifft, haben wir noch vieles zu erwarten. Auch wenn es wahrscheinlich nicht mehr gelingt in der Zeit, wo wir uns noch hier auf der Erde befinden. Aber das ist nicht entscheidend. Denn die Verheißung gilt, wenn du noch hier bist oder dein Körper schon losgelassen hast, was lebt, das wächst weiter und verändert sich weiter. Denn wer mich kennt, sagte Jesus, wird den Tod überhaupt nicht sehen. Ein- und ausgehen. Und wer hinausgeht, ist draußen. Aber gehören wir nicht nur drinnen? Gehören wir dann nicht im Stall? Es steht doch im Psalm 27. Eins habe ich vom Herrn erbeten, danach trachte ich, zu wohnen im Hause des Herrn alle Tage meines Lebens. Das zeigt doch, dass man besser nicht nach draußen gehen sollte. Ich will im Hause sein, ich will drinnen sein, sagt der Psalmist. Da will ich bleiben. Das Haus meines Vaters hat viele Wohnungen, sagte Jesus. Dann könntest du sagen, dort wohnst du im Hause deines Vaters. Das ist klar. Warum dann nochmal hinausgehen? Ja, gute Frage. Es hat zu tun mit deinem Verständnis über Wohnen. Woran denkst du beim Wohnen? Ich weiß nicht, wo ihr wohnt, aber ihr sitzt jetzt alle zusammen in diesem Raum. Wenn ich dich jetzt frage, wo du wohnst, dann nennst du nicht die Adresse von diesem Raum. Dann nennst du die Stelle und die Adresse, wo du heute Morgen aufgestanden bist und wo du nachher wieder hingehst. Und das ist nun genau, was eine Wohnung oder Wohnstätte ist. Das ist die Stelle, wovon jemand hinausgeht, um seine Arbeit zu tun, und er danach wieder zurückkehrt, um vor allem die Nacht zu verbringen. Bei einer ganzen Menge gesetzlicher Vorschriften in unserem Land ist das ein Kennzeichen, wenn du in einer Woche mehr als die Hälfte einer Zahl Nächte da anwesend bist, dann ist das deine Wohnung. Das heißt, dass du ganz gut woanders wohnen kannst und mehr Zeit draußen verbringst als drinnen. Und doch wohnst du an diesem Platz, weil du immer wieder dorthin zurückkehrst. Ich denke, dass es auch so ähnlich ist bei den Wohnungen meines Vaters oder im Stall, welches Bild du auch möchtest. Das ist dein fester Wohnsitz, deine Basis, wovon du hinausgehst, aber auch wieder zurückkommst. Und trotzdem, auch wenn du regelmäßig nicht drin bist, kannst du doch sagen, und da wohne ich, das ist meine Wohnung. Das heißt nicht, dass du da immer drinnen bleiben musst. Im Gegenteil, wenn du sagst, das ist meine Wohnung, und du bist nur drinnen, dann stimmt etwas nicht. Dann bist du vielleicht krank. Wenn jemand niemals hinausgeht, kann jemand in einem bestimmten Moment fragen, was ist los mit dir? Ich sehe dich nie mehr draußen, nicht wahr? Ja, die Quelle ist drinnen und deine Bestimmung ist draußen. Wenn du nun sagst, der Zweck meines Lebens ist, immer drinnen zu sein, um immer Gott zu loben und ganz nah bei ihm zu sein, dann denke ich, dass Gott in einem bestimmten Moment sagt, ich finde es schön, wenn du mir immer wieder nahe bist. Aber siehe doch mal um dich herum. öffne mal die Fenster in deiner Wohnung. Es gibt noch so viele Menschen, die ich liebe und die mich noch nicht kennen. Wie können die mich kennenlernen, wenn du immer drinnen bist? Und übrigens, wie wirst du selbst erwachsen werden, wenn du immer drinnen bleibst? Mensch werden, erwachsen werden, kannst du nur in einer Beziehung zu deinem Nächsten. An erster Stelle in einer Beziehung mit Gott, aber auch in einer Beziehung mit den Mitmenschen. Nicht noch mehr mit dir selbst beschäftigt sein und noch mehr in dich selbst zu vertiefen. Mensch werden tust du in der Beziehung zu anderen. Das ist eine Art Grundprinzip im Reich Gottes. Nun kann jemand sagen, ich bleibe lieber drinnen, denn draußen ist es gefährlich. Da gibt es die Wölfe. Ja, aber wem begegnest du, wenn du drinnen bist? Es tut mir leid, es zu sagen, aber Jesus sagte, drinnen gibt es Diebe und Räuber. Du würdest es nicht erwarten, aber es steht da. Während du denkst, im Stall ist es sicher für mich, das kann ich da erwarten. Draußen droht Gefahr und drinnen gibt es Schutz. Da kann uns nichts passieren. Und dann zeigt sich auf einmal, dass es Gesindel gibt, die auf eine andere Weise hineingekommen sind. Es gibt welche, die an eine andere Stelle hineingekommen sind. Das ist ein Dieb und ein Räuber, sagte Jesus. Solltest du davor Angst haben? Nein. Das braucht man nicht, denn es steht geschrieben, meine Schafe folgen den Fremden nicht. Sie hören nicht auf sie. Klar, so einfach ist das. Ohren zu, nicht hören, was sie sagen. Höre lieber die Stimme von deinem Herrn. Und was tun die Diebe und Räuber? Sie kommen, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben, steht da. Das heißt schon etwas, und natürlich müssen wir aufpassen, dass wir nicht zu schnell auf Menschen zeigen. Es ist ja eine geistliche Wirkung. Aber so wie für jede geistliche Wirkung gilt auch hier, dass Gottes Widersacher nur wirken kann, wenn es Menschen gibt, die sich dafür hergeben. Aber es geht darum, dass du den Geist unterscheidest, ob der aus Gott ist oder nicht. Der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu verderben, steht hier. In einer anderen Übersetzung steht, und das finde ich besser, der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und um dich zu führen, damit du verloren gehst. Hey, das ist komisch, denn Jesus hat gerade gesagt, wenn du durch mich hineingehst, so wirst du errettet werden. Und dann begegnest du drinnen wieder Leute, die dafür sorgen, dass du verloren gehst. Nun, das denke ich nicht, denn Jesus sagte, du bist durch mich hineingekommen, du bist errettet. Und doch kannst du verloren gehen. Nur die Frage ist, wodurch kannst du dann verloren gehen? Ich denke für deine Berufung. Deine Berufung, um hinauszugehen. Denn wenn man nur gemütlich beieinander sitzen bleibt, dann verfehlst du deine Bestimmung. Stell dir vor, als Gemeinde sagen wir haben es so gut zusammen. Es ist so vertrauensvoll und man spürt die Gegenwart des Herrn. Wir singen schöne Lieder und der Kaffee nachher ist auch etwas, was dazugehört. Lasst uns das so weiterführen. Und es wäre gut, wenn noch mehr Menschen hinzukämen, die auch mit uns zusammenkommen, damit die Gemeinde noch größer wird. Ich denke, wenn es dabei bleibt, dann geht einiges verloren von deiner Berufung. Die Berufung, um Licht zu sein in dieser Welt. Stell dir vor, dass der Herr, so wie in den Offenbarungen, wo wo über verschiedene Gemeinden einige kritische Bemerkungen gemacht werden, zu uns sagen würde: Ich habe euch verloren, wie ich euch gerne als Zeugnis gehabt hätte, dass ihr Licht sein solltet in einer dunklen Umgebung. Das wollen wir doch lieber nicht über uns sagen lassen. Aber höre besser nicht auf die Stimme, die sagt: Wenn wir nahe beim Herrn sind, dann ist alles in Ordnung. Das ist wohl wahr, aber es ist eine halbe Wahrheit. Damit müssen wir uns nicht zufrieden geben. Denn derselbe Jesus, wovon bezeugt wird, dass der Vater ihn gesandt hat, dieser Jesus sagte: So wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Und damit meine ich nicht, dass wir in die Mission gehen müssen, sondern dass wir Licht sind an der Stelle, wo du deine Aufgaben hast, wo du hingestellt worden bist. Das klingt vielleicht einfach, aber das ist, denke ich, unser Auftrag. Beim Ausgehen gehören noch einige Dinge dazu. Erstens, dass du dich öffnest für den anderen. Denn sonst funktioniert das nicht. Das heißt, dass es um Aktivität geht. Also erst eine Mentalität und danach eine Aktivität. Es fängt also an, dass du dich öffnest für den anderen. Dass du in demjenigen auch interessiert bist. Das heißt auch, dass du dich selbst auch öffnest für den anderen. Und du zugänglich bist. Und dass du dich nicht über ihn erhebst. Je mehr ich mich selbst erhöhe, je weniger zugänglich bin ich für den anderen. Echt Christen sein heißt, dass du Mensch bist mit deinen Mitmenschen. Dass du neben den Menschen stehst und nicht anfängst, mit einem Urteil zu fällen über was sie tun und was sie sind. Sondern vielmehr sagen: Erzähle mal, was passiert ist. Und wie ist es dazu gekommen, dass dein Leben im Moment so aussieht? Wie ist deine Geschichte? Und das finde ich so stark von Gott, dass er überhaupt nicht verurteilt. Ich bin nicht gekommen, um die Welt zu verurteilen, sagte Jesus, sondern um sie zu retten. Herrlich, so eine frohe Botschaft für den Menschen. Natürlich gibt es immer mal fragliche Dinge bei Menschen, wobei man denkt: Wie sind sie darauf gekommen? Und Menschen glauben sogar die fragliche Dinge. Aber sie dafür zu verurteilen, damit gewinne ich keinen. Und es hilft auch demjenigen nicht. Ich denke, dass wir, wie Gott es auch tut, suchen müssen nach der Gesinnung von jemandem. Was möchte dieser Mensch wirklich? Denn Gott sieht auf das Herz, sagt die Bibel. Ich denke, wenn man betet: Herr, mache, dass ich offene Ohren habe, dass ich zwischen den Dornen und Disteln das höre von den Schafen, die verehrt und festgefahren sind, dass man sicher sein kann, dass das Gebet erhört wird. Und das Auffallende ist: Urteilen tun vor allem Menschen, die drinnen sind. Denn sie haben sich gewöhnt an eine feste Routine. Das ist unsere feste Gewohnheit. Immer dasselbe. Muster. Und was davon abweicht, ist komisch. Wenn du so denkst, bist du ganz schnell am Urteilen. Und Menschen müssen oft dann entscheiden, entweder schnell anpassen oder fortgehen. Und begegnen auf diese Weise also nicht dem Gott, der ihn annimmt, so wie sie sind. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet, sagte Jesus. Das sind ganz klare Aussagen, nicht wahr? Richtet nicht. Denn mit welchem Maße ihr misst, wird euch zugemessen werden. Nicht durch Gott, denn der richtet nicht, und verurteilt auch überhaupt nicht. Aber mein Tun und Lassen wird daran gemessen, was ich selbst in meinem Kopf habe. Wenn ich selbst immer eine Messlatte hinlege, neben andere Menschen, und sie daran messe, dann denke ich, dass sie auf die gleiche Weise mich beurteilen. Wenn ich also die Messlatte hinweg tue, dann habe ich damit keine Probleme mehr. Prediger sagte, alles hat seine Zeit. Es gibt eine Zeit fürs Pflanzen und eine Zeit fürs Ausreißen des Gepflanzten. Es gibt eine Zeit zum Weinen und eine Zeit fürs Lachen. Ich denke, das gilt auch. Es ist eine Zeit, um hineinzugehen und eine Zeit, um hinauszugehen. Damit du nicht denkst, jetzt müssen wir immer hinausgehen. Nein, es kann durchaus sein, dass es eine Zeit in deinem Leben gibt, wo du sagst, ich möchte drinnen sein, das brauche ich jetzt. Ich möchte mich erwärmen in diesem Schutz und dieser Sicherheit. Ich muss eben mal zu mir kommen. Ich möchte im Moment nicht hinaus. Prima, freue dich an der Sicherheit, die es drinnen gibt, und schäme dich nicht. Aber suche die Balance. Es ist eine Sache, um in deinem Leben Ausgeglichenheit zu haben in vielen Dingen, auch hiermit, im Ein- und Ausgehen. Und wie? Wie muss ich ausgehen? Ich kann dir darauf keine Antwort geben. Ich kann für mein eigenes Leben darüber Gedanken haben, aber für andere kann ich das nicht sagen. Wie musst du hinausgehen? Frage es denjenigen, der zu dir sagt, ich bin der gute Hirte. Ich führe dich hinaus und gehe dir voran. Die Verheißung hast du, also frage es deinen Herrn. Amen. Wir beten noch zusammen. Herr Jesus, herzlichen Dank, dass du das Wort von deinem Vater gehört hast und hinausgegangen bist und uns gezeigt hast, wie gut und wie liebevoll der Vater ist. Danke, dass du, Herr, alles dafür hingegeben hast. Alle Widersprüche, alle Gegenwirkungen, alle Hohn und alle Leiden, um nur zu zeigen, wie gut Gott ist. Danke, Herr. Ich bete, dass wir deine Worte hören, wenn du sagst, dass du uns ausführen willst. Ausführen, nicht in spektakuläre Dingen, sondern in einer Gesinnung, die Augen hat für Menschen um uns herum. Menschen, die dasselbe Verlangen haben, um Gott kennenzulernen. Ich bete, dass wir dafür Ohr und Auge bekommen. Dass wir eingehen und ausgehen und wieder eingehen, damit wir in Verbundenheit mit dir unsere Bestimmung erfüllen und dein Königreich ausgebreitet wird. Herr, damit segnen wir einander, auch die, die diese Kassette und diese CD hören, dass wir, was das betrifft, auch deine Stimme hören. Amen.